Sie hören Spektrum Mobilität. Gast im Studio ist heute Thomas Rogall. Herzlich willkommen, dass Sie gekommen sind.
Vielen Dank für Ihre Einladung, Frau Weiß.
Herr Rogall, Sie sind Physiotherapeut und haben die Fußschule München gegründet. Als Physiotherapeut ist Ihr Arbeitsbereich ja der ganze Körper. Wie kommt der Physiotherapeut dazu, sich ganz speziell den Füßen zu widmen?
Ja, also ich widme mich nach wie vor nicht nur den Füßen, sondern dem ganzen Körper. Wenn man an den Füßen was verändern möchte, dann ist es vor allen Dingen eine Arbeit mit dem ganzen Körper. Letztendlich entsteht in den Füßen immer ein Abdruck der Bewegung des Körpers. Sie kennen das von einem Sandstrand, Sie hinterlassen einen Fußabdruck und in Ihren Füßen entsteht aber eben auch ein Abdruck des Körpers. Und wenn ich an den Füßen was erreichen will, dann reicht es also nicht, einfach nur mit den Füßen zu trainieren, sondern ich muss darauf achten, wie gehe ich, wie belaste ich die Füße. Dann habe ich eine Chance. Und so bin ich eben dazu gekommen, die Fußschule München zu gründen, um an dem Gehen zu arbeiten und Menschen, die Probleme mit ihren Füßen haben, aber nicht nur mit den Füßen, weiterhelfen zu können.
Kommen die Menschen zu Ihnen, weil sie Probleme mit den Füßen haben, oder ist es auch die Befindlichkeit in anderen Regionen?
Ja, also natürlich die Fußschule München, schon da liegt ja der Name Fuß drinnen. Die meisten Leute kommen wegen Problemen an den Füßen. Und man weiß, dass also ab 40 fast alle Menschen Probleme mit ihren Füßen haben. Und das ist natürlich unser Hauptklientel, aber es kommen auch Menschen wegen Erkrankungen an ihren Kniegelenken oder ihren Hüftgelenken oder der Wirbelsäule. Und vielleicht stellt sich auch raus, dass die Bewegung des Arms, wenn sie gehen, ne, der Armpendel spielt eine Rolle, auch für die Füße. Und wenn an der Schulter irgendeine Problematik besteht, dann werden sie vielleicht nicht mehr mit den Armen pendeln. Also behandeln wir auch in der Fußschule Schulter.
Wie kommt der Mensch denn zum Fuß? Denn wir Menschen haben uns ja entwickelt, wir haben uns irgendwann einmal aufgerichtet, über einen sehr, sehr langen Zeitraum haben begonnen zu gehen und da hat sich ja auch unser Gehwerkzeug im Grunde verändern müssen.
Ja, das hat sich also jetzt im Vergleich, wenn man so die Anatomie von einem Hund oder von einer Katze anschaut, wie da der Fuß aussieht, dann sieht man dort, dass die so gut wie gar kein Fußgewölbe haben. Und der menschliche Fuß hat sich eben sehr stark eben über eine Verdrehung vom Vor- und Rückfuß zu einem Gewölbe gebildet. Also ein Quer- und ein Längsgewölbe, das eben uns, nachdem wir nur noch einen Fuß auf dem Boden haben beim Gehen, der andere Fuß fliegt ja durch die Luft, ist die Stabilität eine sehr, sehr wichtige Sache. Viel, viel schwieriger, als wenn ich mit vier Füßen unterwegs bin. Und deswegen hat sich dieses Gewölbe rausgebildet. Einerseits hohe Flexibilität am Fuß gefragt. Die Kräfte sind enorm hoch, wenn ich mit dem Fuß lande. Andererseits muss es stabil werden. Deswegen die Gewölbekonstruktion. Und ja, ganz anders wie bei einem Hund oder einer Katze.
Das heißt, dieser Fuß hat unheimlich viele Besonderheiten, Fähigkeiten, Stabilität geben, Halt. Ja. Einen ganz stabilen, soliden Stand, aber auch Sprungkraft abfedern können. Ja, wenn ich als Sportler lande oder auch als ganz normaler Mensch einen kleinen Hupferer mache, dann wirken Kräfte auf den Fuß, die können wir uns gar nicht vorstellen.
Ja, ich gebe mal so ein kleines Beispiel, damit man sich's vorstellen kann. Also physikalisch spricht man von der Bodenreaktionskraft und von der Massenträgheit. Also wenn ein Körper einmal beschleunigt ist und keinen Widerstand erfährt, was der Fall ist, wenn wir gehen, die Luft gibt uns wenig Widerstand, außer es ist Sturm und wir haben Gegenwind, dann spüren wir das. Aber sonst gibt uns die Luft so gut wie keinen Widerstand. Wir machen einen Schritt, nehmen Geschwindigkeit auf beim Gehen zwischen 3 und 5 Stundenkilometer. Und wenn wir jetzt mit dem Kopf gegen irgendeinen Balken laufen, dann spüren wir die immens hohe Kraft, wenn dieser Körper abgebremst wird. Und genau das passiert ja beim Fuß. Der Fuß landet und wird für einen kurzen Augenblick auf 0 Stundenkilometer abgebremst, um dann wieder zu beschleunigen.
Das heißt also ganz extreme Fähigkeiten, die in kürzester Zeit abgerufen werden.
Richtig, also der Fuß hat eben eine enorm hohe Flexibilität, ganz anders wie der Kopf. Er besteht aus vielen Knochen, viele Gelenke. Er ist sehr, sehr beweglich. Gleichzeitig aber eben durch die Gewölbekonstruktion wird er zusehends stabil, je mehr wir ihn belasten, wenn wir ihn so belasten, wie er konstruiert ist. Ja, man könnte sich so vorstellen auf 3 Punkten, also die Ferse, der Großzehenballen und der Kleinzehenballen. Der Fuß versucht die großen Druckkräfte durch sehr viel Muskulatur in der Fußsohle, aber auch durch bindegewebige Strukturen. Das kann man sich so vorstellen wie ein Gummi. Ne? Das ist, wenn man Fleisch isst, wenn man noch Fleisch essen mag heutzutage, dann ist es der Flachs, also das, was man so schlecht kauen kann. Ist hochelastisch, deswegen kann man es nicht kauen. Und über diese Gummizüge wird letztendlich starker Druck in Zug umgewandelt, auch über die Muskulatur, damit das überhaupt möglich ist. Außerdem Fett, was ja auch heutzutage eher so in Verruf gekommen ist, ein ganz wichtiges Gewebe an der Fußsohle. Wir haben eine relativ dicke Fettschicht, vor allen Dingen auf dem Teil des Fußes, wo wir landen, an der Ferse. Also die ist einen Zentimeter mindestens dick und so angeordnet wie Verpackungsmaterial, ne, so, um abzudämpfen. Also Fettgewebe, ganz wichtig am Fuß.
Da fällt mir jetzt ein, dass ich war mal in Afrika, dass Menschen in Afrika besonders fleischige Füße haben, auch ganz andere Sohlen haben, viel dickere, fleischigere oder fettigere Sohlen. Das hängt dann ja wahrscheinlich damit zusammen, dass sie noch viel mehr gewohnt sind, barfuß zu gehen als wir. Hat sich da bei uns schon was zurückgebildet?
Also das natürlich muss man sehr individuell betrachten. Bei jedem Menschen ist es anders und es gibt auch hier Menschen mit, sagen wir mal, viel Fettgewebe, guter Muskulatur und es gibt eben Menschen mit wenig Fettgewebe, nicht so guter Muskulatur. Entscheidend scheint mir eher, es ist ja nicht nur der Fuß, sondern es ist auch der Boden. Und wir haben so in unserer Zivilisation jetzt so vor 100 Jahren begonnen, die Böden zu versiegeln. Und vor allen Dingen in der Stadt, also wo Menschen sich viel bewegen, wird der Boden eben geteert, asphaltiert. Er wird möglichst gerade gemacht, möglichst hindernisfrei. Und das ist eine ganz neue Entwicklung in der Evolution. Ne, wenn man denkt, 100.000 Jahre Homo sapiens, der Mensch ist immer auf unebenen Böden gelaufen. Dafür ist auch der Fuß konstruiert, auf unebenen Böden zu laufen. Und wenn man jetzt hier in der Stadt schaut, also selbst wenn sie... Gut, in München haben wir das Glück mit der Isar. Ja. Da gibt es mal einen unebenen
Garten,
oder englischer Garten. Ja, aber selbst da wird ja schon darauf geachtet, dass der Rasen nicht zu uneben wird. Ja. Und sprich, man versucht ihn möglichst oft zu mähen. Also bei mir, wir haben Gott sei Dank einen schönen Hinterhof. Und da sieht man eben, im Sommer wird jede Woche gemäht, damit bloß keine Bodenunebenheiten entstehen können. Die scheinen störend zu sein, aber natürlich für unseren Fuß eigentlich ganz entscheidend. Und das ist natürlich, wenn man weltweit schaut, natürlich in anderen Ländern ganz, ganz anders. Ja, so. Wobei man natürlich auch sagen muss, es ist nicht immer ganz angenehm, auf unebenen Boden zu gehen. Es erfordert eben eine viel höhere Aufmerksamkeit auf unsere Füße. Und hier in München, in Bayern, haben wir oft die Situation, wir gehen in die Berge und da erleben wir ja noch einen natürlichen Boden. Also wenn nicht alles mit Forstwegen planiert worden ist, damit eben wieder Rollen, also Autos fahren können. Wenn wir wirklich mal einen Weg, der durch Füße entstanden ist, gehen, dann gibt es das hier auch. Das Faszinierende für mich dann immer, wenn ich so beim Bergsteigen bin, ist, ich bin in der schönsten Landschaft und ich muss mich natürlich auf den Boden konzentrieren. Das heißt, mein Blick geht zum Boden, ich spüre meine Füße, ich kann nicht immer in die Ferne schweifen. Und in der Stadt eben ganz, ganz anders. Da guckt man eigentlich viel mehr nicht mehr auf den Boden, sondern man guckt aufgrund der hohen Geschwindigkeit der verschiedenen Körper, die sich in der Stadt bewegen. Also die Menschen gehen sehr schnell, aber vor allen Dingen natürlich die Autos und auch die Fahrräder. Alles kommt sehr schnell auf einen zu und deswegen hat sich unser Blickverhalten verändert und es ist letztendlich in der Stadt aufgrund der hohen Geschwindigkeiten für uns wichtiger, eben einen Boden zu haben, der keine Hindernisse mehr darstellt und dass wir eben gucken können, was kommt da auf uns zu.
Wobei unser Blick heute ja vor allem von diesen kleinen rechteckigen Teilen gefesselt ist, die an unseren Händen festgewachsen sind und auf die wir ja auch noch blicken und die wir bedienen, wenn wir vorwärts marschieren. Habe ich Sie dann richtig verstanden, dass viele der Fußbefindlichkeiten heute weniger mit Verschleiß zu tun haben, als damit, dass der Fuß zu wenig trainiert ist, zu wenig bewegt ist durch den relativ ebenen Untergrund, dann auch durch die Schuhe. Wir stellen unsere Füße ja auch durch das Schuhwerk ruhig.
Ja. Also ich sehe vor allen Dingen, dass die Achtsamkeit, die Wahrnehmungsfähigkeit für unsere Füße verloren geht. Es ist langweilig, immer auf einem geraden Boden zu gehen und perfekte Schuhe auch anzuhaben. Es ist ja nicht nur so, dass Menschen, die jetzt ungünstige Schuhe anziehen, Fußprobleme entwickeln, sondern sie können auch, zu mir kommen auch Menschen, die sagen, ich habe mein ganzes Leben lang gute Schuhe getragen und jetzt habe ich trotzdem Fußprobleme. Also es geht eben für mich ganz viel darum, dass die Menschen wieder achtsam werden auf diesen Moment, wenn ihr Fuß landet, wenn sie in der Balance stehen, wenn der Fuß hinter ihnen ist und dann wieder abgehoben wird. Es wirken sehr hohe Kräfte und ich sollte ein bisschen was darüber wissen, was da eigentlich passiert und wie mein Körper gebaut ist. Und das ist letztendlich auch unser Ziel. Also wir wollen den Menschen in der Fußschule ein bisschen Know-how verschaffen. So, was habe ich denn da eigentlich geschenkt bekommen als Mensch im aufrechten Gang? Wir sind ja die einzigen Lebewesen. Wie funktioniert denn das eigentlich? Und habe ich Zugriff, kann ich es verändern? So, und da bin ich eben der Meinung, wenn wir uns Dinge bewusst machen, dann haben wir sehr viele Möglichkeiten, eben uns zu verändern, sprich anders zu gehen oder bewusster zu gehen, achtsamer zu gehen.
Das heißt, wir haben immer die Wechselwirkung. Zum einen prägt der Mensch den Fuß und der Fuß den Menschen.
Ja, gut, er ist ein Teil von uns, ein ganz wichtiger Teil. Er ist ja letztendlich, nicht umsonst ist er so kitzelig. Also dieses Kitzelige bedeutet ja nur, er ist durchsetzt. Da kommen so schöne Zahlen, wenn man sich damit beschäftigt als Physiotherapeut. Also 75.000 Nervenendigungen, davon 2/3, die nach oben gelenkt werden, also zum Wahrnehmen. Letztendlich zum Wahrnehmen kennen wir alle, wenn der Fuß kalt ist, das nehmen wir wahr, oder wenn es zu heiß wird, wenn wir über den Sandstrand gehen in der Mittagssonne. Aber vor allen Dingen, um wahrzunehmen, wie wird der Fuß belastet, wie sind die Druckverhältnisse. Der Fuß ist letztendlich aufgrund seiner hohen Sensibilität und nachdem er als einziger den Boden berührt und Widerstand durch den Boden erfährt, ein sehr feines, sensibles Organ, um unserem Nervensystem, dem Gehirn mitzuteilen, wie läuft es denn gerade? Bin ich im Gleichgewicht? Ja, trete ich gerade sehr hart auf oder bin ich wackelig? Was passiert da? Das kann uns alles der Fuß melden, wenn wir darauf achten. Ne, kralle ich mich ein? Ziehe ich die Zehen hoch? Ist meine kleine Zehe überhaupt noch auf dem Boden? Die kleine Zehe ist ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil des Fußes. Und bei den meisten Menschen kann man eben erkennen, dass sie gar nicht mehr belastet wird. Ja, also ein feines, sensibles Organ, dieser Fuß. Und deswegen wichtig, dort wieder wahrzunehmen.
Gäste sind heute auch unsere Füße. Und auf diesen Füßen, da können wir ja nicht nur stehen, wir gehen auch damit. Herr Rogal, wie entsteht ein Schritt? Was passiert bei einem Schritt?
Ja, am besten, da versetzt dich mal zurück. Oder man kennt es, wenn man kleine Kinder anschaut, wenn die so mit einem Jahr stehen, so ganz wackelig auf ihren zwei Füßen. Sie haben noch relativ kurze Hebel, setzen sich dann immer, wenn sie aus dem Gleichgewicht kommen, auf den Po.
Ja, die sind ja auch relativ schnell unten.
Richtig,
ja.
Die sind viel, viel schneller unten wie wir und auch so von der ganzen Beinstellung her ist eher ein O-Bein. Und also versuchen eben diese Aufgabe des Gleichgewichtshaltens erst zu lernen. So, wir alle haben das letztendlich versucht. die ersten 3 Jahre, an die wir uns nicht mehr erinnern, spielen eine ganz wichtige Rolle. Da erlernen wir letztendlich so das Gehen. Danach machen wir uns eigentlich meistens, außer es geht nicht, keine Gedanken mehr darüber. Und wenn man jetzt sich überlegt, was ist die Schwierigkeit, wenn ich zum ersten Mal auf 2 Füßen stehe, ich übe schon 1 Jahr überhaupt, bis ich mal aufrecht stehe. Wenn man die Körpermitte betrachtet, man könnte sagen, ja, so der Bauchnabel und man fällt ein Lot nach unten, dann ist dort kein Fuß. Wir haben einen linken und einen rechten Fuß. Und wenn ich jetzt einen Fuß anhebe, muss ich aus dem Gleichgewicht kommen. Wir sind kein Turm, wo alles Klötzchen auf Klötzchen steht, sondern ein linker, ein rechter Fuß. Das heißt, die Verbindung unserer beiden Füße, das Becken und der Bauch, spielen eine ganz entscheidende Rolle, um im Gleichgewicht bleiben zu können. Letztendlich tanzt unser Becken, unser Rumpf auf den 2 Hüftgelenken und es ist ganz entscheidend eben, wie bewegt sich dieses Becken über dem Fuß, wenn ich einen Schritt mache. Und wenn ich jetzt den Schritt betrachte, dann gibt es diesen Moment, wo ich ihn auslöse. Und ich fange vielleicht mal eher mit dem Moment an, wo wir landen und erkläre dann bis zur Auslösung. Wenn wir landen, steht der Fuß vor uns. So, wenn er vor uns steht, ist noch kein Problem. Die Geschwindigkeit des Körpers ist da und wir landen auf der Ferse normalerweise. Wir laufen unsere Schuhe so Mitte, hinten, außen ab. Es ist interessant, wo wir auf der Ferse landen. Landen wir flächig, wird unser Auftreten eher weich sein. Landen wir sehr weit hinten auf der Ferse, dann werden wir sehr hart landen, weil das Kniegelenk als das Hauptdämpfungsgelenk bei einem Schritt eben sehr, sehr stark gestreckt ist.
Also auch weniger Fettschicht an der Kante von der Ferse hinten.
Ja, richtig, da ist knochiger und von daher also ist günstig, eben ein bisschen flächiger auf der Ferse zu landen und man merkt sofort, auch die Gehgeschwindigkeit wird ein bisschen langsamer dadurch. Das ist ein Hauptproblem heutzutage. Sie kennen das, wenn Sie aus dem Urlaub kommen, dann sehen Sie, wie hier die Menschen durch die Gegend rennen, Rasten. Jedes Jahr ein bisschen mehr, außer die Muße haben. Auf jeden Fall. Der Fuß landet auf dieser Ferse, dann kommt der Moment, wo das ganze Gewicht auf diesem Fuß aufgenommen wird. Das Becken wandert über den Fuß direkt drüber. Das ist der wichtige Balance-Moment. Und dann wandert dieses Becken, und da ist natürlich sehr die Frage, wie balanciere ich über einen Fuß, der eben nicht unter meiner Mitte steht. Und dann kommt der Fuß in immer größere Bedrängnis. Der ganze Körper wandert über den stehenden Fuß hinweg. Der hinten stehende Fuß ist jetzt nach den vielen Jahren der Beobachtung in der Fußschule, wo wir jeden Tag gucken, wie gehen Menschen. Dieser hinten stehende Fuß ist der schwierigste Moment für die meisten Menschen, weil der Fuß steht hinten außen, das Gewölbe ist innen hohl und der Fuß hat nur eine Außenauflage bis zur kleinen Zeh, dort hat er guten Kontakt und in dem Moment ist eben die Gefahr sehr groß, dass der Fuß, weil er hinten außen steht, der Körper sich auf die Landung des vorderen Fußes vorbereitet, dass er in dem Moment nach innen kippt. Und in dem Moment, wo er nach innen kippt, das hat jeder schon mal gehört, das wird dann, wenn Sie beim Arzt stehen, wenn die Ferse nach innen kippt, als Knicksenk. Und meistens entsteht dann auch eine Spreizung im Fuß. Ne? Klar, ein Gewölbe, das nicht gut steht, das spreizt sich dann auch. Also der Fuß kippt nach innen in dieser letzten Standbeinphase. Und da gehen meistens die Probleme los. Also da ist wenig Achtsamkeit für den hinten stehenden Fuß. Und dann kommt noch der Moment, wo die Ferse hinten angehoben wird. Auch ein sehr, sehr schwieriger Moment. Dann ist der Fuß ja nur noch vorne auf dem Vorfußballen belastet und auf den Zehen. Wenn Sie sich Ihren Fuß anschauen, dann sehen Sie, wie filigran das da gebaut ist. Also wenn man ein bisschen die Anatomie kennt, wie klein diese Gelenke sind und wie hoch die Kräfte. In diesem Moment eben sehr, sehr wichtig, wenn der Fuß, die Ferse angehoben wird, aber der Vorfuß noch steht, wie läuft da die Belastung? Kippe ich nach innen, kippe ich nach außen oder belaste ich alle meine 5 Zehenstrahlen gemeinsam? Und dann eigentlich der Moment, wo wirklich die Kraft des Fußes gefragt ist, also die Fußmuskulatur anspannt, der Abdruckmoment des Fußes. In dem Moment baut sich wieder mehr Gewölbe auf. Der Fuß fliegt eben mit dem Bein jetzt durch die Luft, überholt den Körper, um dann wieder eben in diese Landephase überzugehen.
Es besteht ja eine unglaubliche Diskrepanz zwischen unserer Körpergröße und dieser relativ kleinen Fläche, Fuß, auf der wir stehen, und dieser Minimalfläche, wenn wir dann gehen und abrollen und dann im schnellen Gehen oder im Sportbereich ja auch ganz enorme Leistungen produzieren können über eine minimalste Fläche.
Ja, genau. Das ist natürlich das Hauptproblem. Es ist eine kleine Fläche und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass die Qualität der Bewegung über den Fuß, also der Bewegung des Körpers über den Fuß, sehr, sehr hoch ist.
Da spielt ja mit Sicherheit eine große Rolle, inwieweit der Rest des Körpers den Fuß mit unterstützt, indem er weich ist, mit der Bewegung mitgeht. Viele Menschen heute sind ja sehr, sehr steif im Körper. Die bringen letztendlich wahrscheinlich kaum Unterstützung auf die Vorwärtsbewegung der Füße.
Ja, also letztendlich, wenn man den Körper betrachtet, wie er aufgebaut ist, dann kann man ja sagen, er besteht zu 70% aus Wasser. Also vielleicht auch, wenn wir uns nicht unbedingt so wahrnehmen und durchaus fest wahrnehmen, auch Knochen sind enorm stark durchblutet. Also man könnte sagen, wir bestehen innen drin, sind wir sehr sumpfig. Ne? So. Und die Knochen sind letztendlich wie Balken, die man in einen Sumpf reinschmeißt, und damit man halt drüber gehen kann. Aber es ist alles beweglich, es ist alles weich, es ist alles lebendig. Und deswegen ist natürlich jetzt, wenn irgendwas fest und steif wird und angespannt, ist es eigentlich eine Funktion der Muskulatur. Das Nervensystem gibt sozusagen die Anordnung an 40% unserer Körpermasse, nämlich der Muskulatur, spanne an. Und der Tonus, man spricht also von der Grundspannung der Muskulatur, steigt. Das hat natürlich viel damit zu tun, mit meinem inneren Erleben, mit meinen Emotionen. Ne? Also wenn Sie zum Beispiel wütend sind, wenn Sie aggressiv sind, dann entwickeln Sie einen höheren Tonus. Ne? Man kann das also durchaus sehen, wenn Sie zum Beispiel Soldaten anschauen, die haben einen hohen Tonus, oder auch bei den Managern, wenn Sie die anschauen, wie die gehen, ne? Das ist enorm hohe Körperspannung. Die sind immer am Kämpfen, ja? Und dann nimmt die Spannung zu, und da muss man natürlich alles dann wieder unternehmen, um wieder die Spannung loszuwerden. Ne, man weiß auch, was dann im Nervensystem, welche Hormone ausgeschüttet werden und auch welche Erkrankungen dann zum Beispiel am Herzen entstehen aufgrund der hohen Spannung und Spannungszustände im Körper. Aber letztendlich kennen wir das alles, alle Verspannungen, auch wenn wir jetzt keine Manager sind, ja, leiden wir darunter. Meistens nehmen wir sie als erstes im Schulterbereich wahr, so dass wir da anspannen. Und diese Spannung sorgt eben dafür, dass eben diese fantastische Konstruktion, die so auf Schwingen und Rhythmus gesetzt ist. Ne? Man kann sich das so vorstellen, wenn ein Fuß landet, wie wenn man ein Steinchen ins Wasser wirft. Und dann entstehen auf diesem Wasser entstehen Wellen. Und so ist es bei uns auch. Also durch diese 70% Wasser entstehen Druckwellen, die durchlaufen. Und es ist die Frage, es ist eine sehr hohe Energiemenge, die eben da entsteht, wenn wir mit unserem Fuß landen, wie verteilt sich das durch diese 70% Wasser? Wie lenkt sich das? Wenn irgendwo was sehr, sehr fest ist und eng und wenig Raum hat, wird es dort zu Schäden kommen. Das spüren wir als Symptome, oder die Medizin, ne, sagt dann, ja, ich habe dann da einen Meniskusschaden, oder ich habe einen Knorpelabrieb, oder an der Wirbelsäule einen Bandscheibenvorfall. Lauter Symptombeschreibungen für immer dasselbe, dass die Energie nicht ideal durch den Körper geleitet wird. Also letztendlich, wenn wir aufkommen, entsteht ja eine sehr hohe Druckwelle. Man hat das mal gemessen, in Studios sind Zahlen, sind mir gar nicht so wichtig, aber mal, um so einen Eindruck zu kriegen, 120 Stundenkilometer, wenn ich mit dem Fuß lande, läuft eine Energiedruckwelle bis zum Schädeldach.
Das heißt, wir hinterlassen nicht nur einen äußeren Fußabdruck, auch einen inneren, der dann durch den Körper wandert oder schießt, was auch immer.
Ja.
Inwieweit Ist es steuerbar, dass ich sage, in dem Moment, wo ich meine Bewegung verlangsame und bewusster unterwegs bin, verlangsamen sich dann auch die inneren Abläufe?
Also grundsätzlich kann man sagen, wenn man den Körper betrachtet, wir bestehen ja aus verschiedensten Geweben und jedes Gewebe hat so seine speziellen Bewegungen. So ganz einfach und deutlich wird es uns bei einem Herz, ne? Also ein Herzmuskel, Herzmuskelzellen, die pumpen. So ein Magen knetet. Durch die Nieren wird innerhalb von 5 Minuten ihr gesamtes Blut durchgepresst. Das sind Filter, die vibrieren. Also überall in unserem Körper entstehen spezifische Bewegungsmuster, auch in der Muskulatur, wenn man kann man messen, also dass dort spiralförmige Bewegungsmuster entstehen, wenn es gut läuft.
Ja, also wenn, wir gehen eben nicht nur, ja, es gibt nicht nur die äußere Bewegung, richtig, wir haben ganz viel innere Bewegung.
Richtig, in uns ist Bewegung und jede Zelle bewegt sich, jede Zelle schwingt mit 8 bis 12 Hertz, also 8 bis 12 Mal spannt die an und entspannt wieder in der Sekunde, die vibriert, ne? Und alles ist am Vibrieren in uns. Nichts ist fest, auch wenn wir uns natürlich so wahrnehmen, so fest, weil wir natürlich evolutionsbedingt, also mit dieser Information, was da in uns alles passiert, so überfordert werden, dass wir eben auswählen mussten. Also was ist jetzt wichtig? Okay, ich nehme meine Atmung wahr, ich nehme auch mal wahr, wenn ich mir meinen Magen verrenkt habe, ja, aber sonst nehme ich es nicht wahr, damit ich eben die vielen Dinge, die in der Außenwelt passieren, wahrnehmen kann.
Das ist ein unheimlich schönes Bild, dieser ganz vibrierende Körper, jede dieser kleinen Zellen,
ja,
ein unheimlich schönes Bild. Ja,
ja, genau. Und eben ganz wichtig, wenn man dann diese Zellen, diese Gewebe untersucht, ist der Abstand zwischen den Zellen. Über diesen Abstand zwischen den Zellen, die, also das ist wieder da, sind viele, also ist viel, sind Körperflüssigkeiten. Dort findet der Stoffaustausch statt, sprich der Abtransport der Stoffwechselprodukte der Zelle und auch natürlich die Versorgung der Zelle. Und wenn dieser Zellzwischenraum sozusagen durch die Zellschwingung und durch das gemeinsame Schwingen der Zellen einen guten Abstand hat, dann fühlen wir uns wohl. Eine Verspannung ist letztendlich nichts anderes, als dass dieser Zellzwischenraum zu eng wird. Und dann wird es schwierig mit der Versorgung.
Herr Rogall, jetzt haben Sie vorhin etwas gesagt, was mich sehr neugierig gemacht hat. Sie haben gesagt, wir richten uns auf als kleines Kind und wir lernen gehen. Da sind diese ersten 3 Lebensjahre ganz wichtige. Und im Grunde haben wir diese 3 Jahre weitgehend vergessen. Doch die Erfahrung, alles, was wir da erlebt haben, ist ja abgespeichert. Und wahrscheinlich ja auch macht uns Bewegung Freude oder auch nicht.
Richtig. Also wenn man jetzt so kleine Kinder anschaut, ist zum Beispiel gerade der Bezug zu den Füßen ist noch sehr deutlich da. Die wollen immer ihre Socken ausziehen.
Und die Zehen essen und lutschen. Und
ja, also die haben noch ganz viel Bezug. Und dann kommt natürlich letztendlich eben unsere diese zivilisatorische Komponente, dass unser Dasein doch von sehr vielen Ängsten geprägt ist. Also wenn man es bei den Füßen sieht, der könnte kalt werden und dann wird mein Kind eine Erkältung haben. Und wenn es eine Erkältung hat, dann ist es ein Zustand, in dem es nicht funktioniert. Wir sind aber natürlich in der Zivilisation, wo wir gefälligst zu funktionieren haben. Und dort beginnt dann letztendlich die Normierung der Bewegung. Also das geht weiter eben, wenn man so in die Geschichte schaut, ne? Also über die ganzen Accessoires, die wir uns angeschafft haben, also dass wir in unserer Kultur auf Stühlen sitzen. Dann sieht man noch, dass die Kinder nicht ruhig auf Stühlen sitzen können. Ne? Es ist relativ ungünstig für den Körper, immer da so ruhig da zu sitzen. Also die sind websatt und dann werden sie letztendlich über die Erziehung spätestens dann in der Schule dazu gezwungen, eben still zu halten, ruhig zu sein, sich nicht zu bewegen. Ja? Und eben auch die ganzen Emotionen, die letztendlich in uns sind, die uns bewegen, sowohl in unserem Inneren als auch in unserem Äußeren, werden dann zurückgehalten. Und man sieht es dann in der Jugend eben, wie die Jugend, also bei mir war es 70er, 80er Jahre, ne, also wo man wild getanzt hat. Und auch jetzt, wenn man die Jugend anschaut, also das Tanzen ist so ein ganz wichtiger Ausdruck, ja, diese Normierung der Bewegung abzulegen. auch da wieder kann man sehen, dass Gesellschaften natürlich sehr unterschiedliche Normierungsmuster haben. Also was weiß ich, wenn man in die Zeit von Versailles schaut, also wo es diese Gesellschaftstänze gab, wo jeder Schritt vorgeschrieben ist, ja, also eine sehr hohe Normierung, ganz klare Hierarchisierung. Jetzt momentan eher eine Zeit, wo sich das scheint einerseits aufzulösen, dass wir uns freier bewegen können, aber trotzdem natürlich immer noch diese Kräfte, die wirken, die uns versuchen, in der Bewegung, die wir in uns spüren, einzuschränken. Und letztendlich kann man dann eben gucken, also wie sich unsere momentan in der Hierarchie sehr weit oben befindlichen Denker und Lenker bewegen, nämlich gar nicht. Also die sitzen, ja, sie haben auch dementsprechende Körper meistens. Und das führt letztendlich natürlich dazu, dass Bewegung eben immer weniger eine Rolle spielt. Und letztendlich dann, also versuchen wir alles, um die Bewegung zu delegieren. Das fängt beim Bürostuhl an, dass der Rollen hat und ich rumrolle. Da muss ich mich nicht mehr selber bewegen. Das geht jetzt heutzutage bis dorthin, dass wir halt in Maschinen sitzen, die alles für uns übernehmen, sodass wir uns nicht mehr bewegen müssen.
Können wir sagen, dass Kinder diese natürliche Vibration auch der Zellen noch viel direkter spüren und vielleicht deshalb viel unruhiger und websatter sind, weil sie im Grunde diese innere Beweglichkeit und wenn Sie vorhin gesagt haben, jede Zelle vibriert, dann spüren die das ja vielleicht noch, sind lebendiger.
Ja, das ist schwierig natürlich, da kann man viel drüber spekulieren. Letztendlich sind die noch nicht so verspannt. Ja, die sind noch eben 70% Wasser, eine Muskulatur, die elastisch ist, alles hochbeweglich, schwingt richtig. Und aus diesem Hochbeweglichsein und dieser Schwingungsfähigkeit entsteht der Wunsch, mich zu bewegen. Und letztendlich war es ja so, dass der Mensch sich die längste Zeit der Evolution bewegen musste, sprich, also um richtig. Also man geht davon aus, dass er irgendwas zwischen 20 und 40 Kilometer jeden Tag gegangen ist. Und wenn Sie das mal gemacht haben, dann wissen Sie, was das heißt. Und es war natürlich so, dass der Mensch da auf Nahrungssuche war. Es gab Gegenden, da hat es gut hingehaut, da mussten wir nicht so gut und nicht so weit gehen. Aber es gab auch durchaus, also man kann es ja noch sehen bei den Nomaden, zum Beispiel in der Mongolei, also wie weite Strecken die überwinden müssen, zu Fuß, ja, um eben ihre Nahrungsmittelproduktion hinzubekommen, sei es eben über die Tiere oder eben, dass ich irgendeine Beere finde. Sprich, also die Bewegung war essentiell. Momentan in unserer Kultur versuchen wir, sie eben letztendlich abzuschaffen. Ja, also wir sitzen am Computer, da drin bewegt sich alles. Ja, die Bits und Bytes bewegen sich, aber nicht mehr wir.
Wie sieht das Angebot in Ihrer Fußschule denn aus? Das heißt, ich nehme an, Sie haben Einzelstunden, Sie bieten sicher auch Gruppen an, Veranstaltungen.
Richtig. Ja, genau. Also wir haben verschiedene Möglichkeiten. Also es gibt erstmal die Fußschule für Erwachsene, es gibt auch die für Kinder und Jugendliche. Da haben wir eine spezielle Mitarbeiterin, die sich eben um Kinder kümmert, wo es eben mehr um das spielerische Arbeiten geht. Und sagen wir mal, bei Jugendlichen und Erwachsenen geht es eben um den bewussten Zugang, also dass ich eben ein bisschen was drüber lerne, wie bin ich konstruiert, was mache ich da. Und das kann man über Einzeltherapie machen. Dazu nehmen wir uns immer eine Stunde Zeit und wir haben große Räume, in denen man gehen kann. Ist deswegen auch keine gesetzliche Krankenkassenleistung. Die Krankenkassen versuchen ja letztendlich möglichst wenig Zeit und ganz schnell muss immer alles gehen. Und wenn man in der Physiotherapie schaut, es muss auch immer billiger werden, was ja natürlich ein Widerspruch ist. Und aus dieser Idee heraus habe ich gesagt, okay, nicht jeder kann sich 70 Euro für eine Einzeltherapie leisten. Und oder ist privatversichert, dann kann man, also Privatversicherungen zahlen das Ganze. Und deswegen ist es so, wie ich halt in Yoga gehe oder in Tai Chi, habe ich also die Möglichkeit, Tageskurse, in einen Tageskurs zu kommen. Das nennt sich Einführungskurs an der Fußschule, damit man das ganze Konzept mal kennenlernt. Dann gibt es weiterführende Kurse und es gibt eine Trainingsgruppe, die man dann besuchen kann, so wie eben die Yoga-Gruppe, die im Übrigen dann von den Krankenkassen mit dem Präventionszuschuss bedacht wird. Also die ist zertifiziert. Da kriegt man was. Oder was ich eine sehr, sehr schöne Möglichkeit finde, das ist draußen am Starnberger See, gibt es ja die Volkshochschule Buchenried, also ist ein Ableger von der Volkshochschule München. Ein wunderschönes Haus, direkt am Starnberger See gelegen. Die Stadt München hatte Gott sei Dank nach dem Krieg die Möglichkeit, dieses Grundstück vererbt zu bekommen und hat auch Gott sei Dank, also versteht es, das Ganze zu nutzen. Und dort bieten wir zweimal im Jahr, mache ich zusammen mit einer Yogalehrerin, der Ruth Hanewald, bieten wir die Kunst des Gehens und Yoga im Februar und dann Ende Juli im Sommer an. Und das ist natürlich dann bezuschusst von der Stadt München und da bekommt man uns sozusagen eine Woche sehr kompakt von morgens bis abends und in dem Umfeld dann eben auch wunderbar mit gutem Essen und Starnberger See baden gehen.
Wenn jetzt jemand sofort etwas für sich und für seine Füße tun möchte und nicht warten möchte, bis er einen Termin bei Ihnen bekommt, ja. Eine Minute, einen Tipp, der sofort etwas in Bewegung bringt.
Ja, also habe ich vorher schon gesagt, achten Sie auf den Landepunkt Ihrer Ferse. Es ist ganz, ganz wichtig, dass Sie nicht so hart auf Ihrer Ferse landen, deswegen lieber flächiger. Experimentieren Sie mal ein bisschen. Es wird so sein, dass Sie dadurch langsamer gehen. Das ist vielleicht im ersten Moment in der Hektik, in der wir uns alle befinden, in der Anstrengung, nicht so ganz einfach, mal langsamer zu gehen. Das ist so ähnlich wie die Geschwindigkeitsbeschränkung auf der Autobahn. Natürlich bin ich mit 250 schneller als mit 120.
Die berühmten 120.
Richtig. Aber wenn ich eben langsamer fahre, dann bekomme ich mehr mit. Beim Gehen sowieso, ne, bekommen Sie sehr, sehr viel mit. Sie können mal ein bisschen rumgucken, was ist eigentlich um Sie rum. Und vor allem können Sie auf sich selber achten, was ist denn gerade mit mir? Was tue ich denn gerade? Nämlich gehen. Also ein bisschen darauf achten, ein bisschen flächiger auf der Ferse landen.
Thomas Rogall, vielen herzlichen Dank, dass Sie heute Gast waren. Und ja, es war und auch die Füße natürlich mitgebracht haben. Dankeschön.
Danke Ihnen auch.